Sein dunkelstes Geheimnis hatte ihn hierher getrieben. Auf der Wewelsburg wollte er seinen Schuldgefühlen endlich entkommen. Doch stattdessen steht er in dieser stürmischen Nacht einer unheimlichen Gestalt gegenüber, die seinem besten Freund erschreckend ähnlich sieht. Dem Mann, den Kurt in jungen Jahren getötet hatte. Draußen tobt das Unwetter, während ihm sein schlechtes Gewissen unter die Haut kriecht. Die Vergangenheit in geisterhafter Erscheinung will Vergeltung. Und Kurt weiß noch nicht, dass er den nächsten Sonnenaufgang über der Wewelsburg nicht mehr erleben wird.
Wewelsburg, der Podcast.
Ja, oh, da läuft es mir ja bereits eiskalt den Rücken herunter. Mein Name ist Selina Herr aus dem Wewelsburg Podcast Team. Und die ganze Geschichte von Kurt von Spiegel, die erzählt uns heute Museumspädagoge Reinhard Fromme. Hallo Reinhard.
Ja, hallo.
Schön, dass du da bist. Worüber soll es denn eigentlich in dieser zweiten Episode unseres Podcasts gehen?
Ja, es geht doch verstärkt um geheimnisvolle Geschichten, die sich auch irgendwie um die Wewelsburg ranken in den vergangenen Zeiten als romantisches Bauwerk, was oben über dem Almetal steht und Wind umzaust. Haben sich schon immer Geschichtchen drum gerankt, die teilweise amüsant, aber auch manchmal ein bisschen gruselig sind. Und bis heute natürlich auch die Fantasie immer wieder anregen.
Ja, also wir dürfen uns dieses Mal wirklich auf einige spooky Geschichten freuen. Wir starten aber mit einem Herrn, der nicht zum Erschrecken gewesen ist, aber auch Caspar von Fürstenberg hat für viel Action hinter den Burgmauern gesorgt. Und alle, die bei unserer ersten Folge bereits dabei gewesen sind, bei denen klingelt's jetzt. Denn der Name von Fürstenberg, der kommt uns bekannt vor, Reinhard.
Ja, der Caspar von Fürstenberg muss eine ganz, ganz, ganz spannende Figur gewesen sein. Und manchmal denke ich mir, so eine Zeitreise machen zu können, um vielleicht mal so einen Tag mit ihm zu verbringen, das wäre, glaube ich, mal so eine ganz, ganz interessante Sache auch für mich, das mal zu erleben, was dieser Mensch so an einem Tag so erlebt hat. Da haben wir eine ganz, ganz tolle Quelle und wir wissen sehr, sehr genau, wie er so seine Tage verbracht hat. Der hat nämlich Tagebuch geführt. Er war der engste Vertraute von dem Dietrich von Fürstenberg, der ja dann bekannt ist als derjenige, der die Dreiecksschlossanlage hier in Wewelsburg hat erbauen lassen. Und Caspar war sein etwa gut ein Jahr älterer Bruder, der die Geschicke der Fürstenberger Linie, dieser Fürstenberger Familie, die ja nicht hier direkt aus der Gegend stammt, sondern eigentlich aus der Nähe von Werl. Das Schloss Waterlappe war sozusagen das Zuhause, wo diese Brüder auch geboren wurden. Also nicht nur diese Brüder, es gab insgesamt 4 Brüder und 7 Schwestern in der Fürstenberger Familie. Ja, und er war dann der Bruder, der die gesamte Fürstenberger Familie die Geschicke geleitet hat. So hat er das dann eben auch geschrieben. Und von ihm erhalten sind über 30 Tagebücher oder Schreibkalender, würde man vielleicht auch bezeichnen. Das waren so vorgefertigte Kalender, wie wir so heute teilweise analog ja auch noch kaufen können. Die Tage waren vorgegeben, da war das Gestirn angegeben, welcher Heiligentag gerade eben war. Und es blieb dann eben Platz da, selbst Eintragungen zu machen. Das hat er rege und fleißig gemacht. Und das Amüsante ist so, jeder dritte Tag endet in einem starken Zech oder harten Trunk. Also von daher weiß man schon so ein bisschen, in welche Richtung so vor allen Dingen das alltägliche Leben eines Caspar von Fürstenbergs auch gegen Abend ging.
Ja, ich habe ihn intern auch den Partyprinzen getauft, weil er nämlich, wie du schon gesagt hast, doch einiges vertragen hat. Also an Alkohol wurde hier nicht gespart. Was hat er denn so erlebt? Du hast gesagt, du hast die Tagebücher auch gelesen. Vielleicht können wir auch mal so ein paar Ausschnitte hören aus seinem Leben.
Ja, also selbst gelesen die Originalen nicht. Die sind also in der Nachkommenschaft der Familie verwahrt. Und da hatte ich bisher auch noch keinen Einblick drauf. Aber sie sind also transkribiert schon in den 80er Jahren. Und man kann sie dann heutzutage schon gut lesen. Also sie sind auch wirklich lesbar, in einem Deutsch verfasst, was man auch gut verstehen kann. Manchmal ist es ein bisschen altertümlich, aber ich kann ja mal einfach für uns so ein ganz wichtiges Zitat, das ist jetzt sicherlich vielleicht ein eher offizieller Anlass, nämlich für uns eigentlich die Datierung, dass der Bau des Dreieckschlosses abgeschlossen war, man hohe Gäste eingeladen hat, nämlich mit der Einweihung der Schlosskapelle. Und da schreibt dann der Kaspar von Fürstenberg für den 5.9.1609, dass er fürstlicher Gnaden schreiben, also so schreibt er auch seinen eigenen Bruder an, das ist die förmliche Anrede, dass er aus Mangel eines Wagens nächst Dienstag zu Wewelsburg auf der vorhabenden Kirchweihe nicht erscheinen könne. Also er hatte keinen Wagen. Und das brauchte er zu dieser Zeit schon, denn ja, das schlechte Lebenswandel, viel trinken und viel, viel Fleisch essen, so ungefähr 1,5 Kilogramm pro Tag, war nicht gut für seine Gicht. Und dementsprechend ist er in späteren Jahren dann eigentlich nur noch mit dem Wagen unterwegs gewesen und ist nicht mehr so geritten, wie er das in jungen Jahren sehr, sehr gut wohl auch konnte und gemacht hat.
Also er war gerne auf dem Pferd unterwegs früher und ist hier durch die Lande geritten. Du hast das vorhin so schön beschrieben, er hat sich um die Geschicke gekümmert. Könnte man heutzutage sagen, der war so eine Art Manager?
Absolut. Also würde ich total unterschreiben. Der ist sowas von rumgekommen, hat befreundete Adlige besucht, war selbst natürlich eben auch als Amtmann und hatte seine Gebiete dann eben im südlichen Sauerland in der Ecke von Bilstein, wo er dann auch ständig auf dem Schloss Bilstein wohnte, weil Schloss Waterlappe war dann im Dreißigjährigen Krieg auch zerstört worden. Das gibt es heute nicht mehr und er zog aber schon im Vorfeld, weil die Familie auch sehr groß war, auf die Burg Bilstein dann um. Und er war Rechtsgelehrter, er hat also Jura, würden wir heute sagen, dann eben studiert und war eben in der Hinsicht auch vielfach Berater, auch für den Bischof von Köln, aber letzten Endes also wichtiger Berater auch für seinen Bruder hier in Paderborn und war auch nicht so ganz unbeteiligt an der Wahl des Dietrichs von Fürstenberg zum Bischof von Paderborn in diesen recht wirren Zeiten. Also er hat da, glaube ich, wohl auch ein paar Ränke geschmiedet und sicherlich familiäre Beziehungen spielen lassen. Er war auch verheiratet in eine angesehene Paderborner Familie und von daher wird er da schon hier und da auch Einfluss gemacht haben, sagen wir es mal so.
Ja, und du hast ja schon angeteased, das war ein richtiger Lebemann, hat gern und viel gegessen und auch gern und viel getrunken. Wie kann ich mir so eine Party von dem Kaspar von Fürstenberg vorstellen?
Also zunächst geht erstmal immer wieder eine Benachrichtigung. Wir würden heute, da wird eine Einladung ausgesprochen und die ja umfangreiche Verwandtschaft, also waren alles sehr, sehr Familienmenschen. Das ist also für die damalige Zeit auch nicht unbedingt so üblich, aber für uns heutzutage eigentlich sehr, sehr gut nachvollziehbar. Und wenn dann so eine Einladung kam, dann hat man sich eben für ein bestimmtes Datum dann verabredet. Vielleicht wurden dann sogar auch schon Wildstücke hin und her geschickt. Das ist also sehr, sehr spannend, wenn man das in diesen Tagebüchern liest, dass dann Auerhähne und andere Wildbrätstücke dann hin und her geschickt werden. Und wenn man dann zusammengekommen war, dann ging das auch munter los. Also es ist zumindest schon mal sehr, sehr klar, auch aus den Tagebucheintragungen zu lesen, dass es morgens gerne mal mit einer Biersuppe losging.
Natürlich.
Ne? Ja. Jetzt kommt vielleicht auch schon dabei ein bisschen raus, warum ich denn wohl so gerne mal so einen Tag mit ihm verbringen würde. Ich glaube, das wird schon ein ziemlich anstrengender Tag werden, mit Kaspar von Fürstenberg um die Gegend zu ziehen. Aber nein, also die Biersuppe, das war eher so ein Brei. Das hat morgens sehr, sehr stark gesättigt und sollte also Kraft für den Tag geben. Aber da war durchaus auch Bier drin. Es wurde nämlich vom Servieren dann nochmal ein frisches Bier, das dann nicht verkocht war, auch dazu gesetzt. Somit ging dann die Stimmung, glaube ich, schon am Morgen ein bisschen hoch. Das kann man so sagen, ja.
Wahnsinn, wirklich. Hast du denn vielleicht auch noch ein anderes Zitat aus seinen Tagebüchern, was du uns hier vortragen kannst?
Genau eben dafür tatsächlich, weil er ja auch sehr, sehr gut befreundet mit anderen Adeligen aus der Region war, hat er dann einmal den Grafen Simon zur Lippe im Schloss Brake besucht. Und er war wirklich sehr, sehr gut mit ihm befreundet. Und dieser Graf Simon schenkte ihm tatsächlich auch ein Pferd. Und da schreibt er dann, ich halte mit den Grafen und von Adel dann, nachdem das Pferd geschenkt wurde, eine starke Suppen bis um Mittag. stehe Trunkenheit halber zu Detmold 2 Stunden ab und ruhe etwas und komme zu spät zum neuen Haus zu ihrer fürstlich Gnaden. Also er ist dann wirklich auf dem Weg, dann von Schloss Brake, Lemgo, in Detmold einfach mal absteigen müssen. Er musste sich ausruhen und kam dann dementsprechend etwas verspätet in Neuhaus an.
Musste erstmal auskatern.
Auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall diesen Eintragungen dann zu entnehmen.
Mhm. Das war ja jetzt quasi eine Feier außerhalb. Aber hier auf der Wewelsburg wurde auch immer mal wieder ordentlich Gas gegeben.
Genau, also das ist tatsächlich ein Ort, der vor allen Dingen der persönlichen Erbauung dann wohl dienen sollte. Also es gab ja natürlich mit dem Schloss Neuhaus für den Bischof Dietrich dann eben die Hauptresidenz und diese Nebenresidenz. Da schreibt er dann in seinen Tagebuchern, dafür ging es dann aufs Gejagte. Also man ging auf die Jagd oder man nutzte auch die Wewelsburg zum Fischen und zum Angeln. Also einfach sich ein bisschen die Seele baumeln lassen. Naja, auch manchmal, wenn in Paderborn Krankheiten toben, dann ging man hier hin und dann hat man mit den Mönchen des nahegelegenen Klosters Bödeken auch mal einen starken Trunk gehabt. Hat. Der Rentmeister hat auch oftmals die Gäste, und da gehörte der Kaspar ja auch dazu, des Häufigeren auch wohl traktiert. Das heißt, also es gab dann einfach wirklich gut was auf dem Teller und natürlich waren dann die Krüge auch gut gefüllt. Und vielleicht wäre da auch noch ein schönes Zitat, was vielleicht es nicht direkt für Wewelsburg verbürgt ist, mit der Geschehnissen, aber wir können das sicherlich 1:1 auch auf Wewelsburg dann umziehen, dass dann der gnädige Fürst und Herr bleibt diesen Tag hier und es wird gar eine lustige Gesellschaft gehalten mit Zechen, Singen, Tanzen und Springen.
Ja, das klingt doch nach der perfekten Party, würde ich sagen. Da fehlt einem ja wirklich an nichts. Scheint eine gute Stimmung gewesen zu sein. Also was will man eigentlich mehr?
Ja, die Räumlichkeiten gaben es auch her. Und wenn man natürlich jetzt hier auch so in Wewelsburg muss auf den Fenstern schaut, ist es ein toller, prächtiger Blick so in die Landschaft. Und das macht, glaube ich, schon mal Spaß, wenn man dann hier nach einem weiten Ritt, das kann im Sommer oder bei unflätigem Wetter, wie der Kaspar das dann auch schon mal beschreibt, dass man dann hier einfach erstmal in den wohligen Räumen, dass man auch eine schöne, gute Zeit haben kann.
Also die Wewelsburg war mal so eine Art Place to be, wenn es um ausgelassene Fäden ging. Aber dieser Ort stand früher nicht nur für feucht-fröhliche Saufgelage, sondern ihn umgab auch eine schaurige, düstere Atmosphäre. Wohl deshalb wählte Annette von Droste-Hülshoff die Wewelsburg als Schauplatz einer ihrer Balladen. Und die wichtigsten biografischen Eckdaten zu ihr hören wir jetzt in unserer kleinen Wissensrubrik mit Jörg Piron.
Annette von Droste-Hülshoff. Annette von Droste-Hülshoff wurde am 10. Januar 1797 auf der Burg Hülshoff bei Münster geboren. Sie war eine der bedeutendsten deutschen Dichterinnen des 19. Jahrhunderts. Insgesamt 9 Jahre lang war sie auf Reisen und etwa die Hälfte ihres literarischen Werks entstand während auswärtiger Aufenthalte. Im Jahr 1841, nach ihren ersten literarischen Erfolgen, siedelte sie zu ihrer Schwester nach Meersburg an den Bodensee. Dort starb sie am 24. Mai 1848 im Alter von 51 Jahren. Bis 2001 zierte ihr Porträt den damaligen 20-D-Mark-Schein.
Annette von Droste-Hülshoff sagt uns allen etwas. Wie ist die denn auf dieses Motiv Wewelsburg überhaupt gekommen?
Ja, zunächst verbinden, glaube ich, viele die Annette von Droste-Hülshoff mit Münsterland und das Rüschhaus und so weiter. Aber mütterlicherseits hat sie natürlich verwandtschaftliche Beziehungen, denn die Mutter war eine Geborene von Haxthausen. Und die hatten natürlich sehr starke Beziehungen dann eben in den ja heutigen Kreis Höxter, eher so Richtung Brakel auf den Bökerhof in Bökendorf. Und das ist also auch ganz klar, sie und vor allem auch ihre Schwester Jenny waren dann in Kinder- und Jugendtagen, also sehr, sehr regelmäßig, auch über längere Zeiträume, dann in Bökendorf, im Bökerhof und haben auch tatsächlich viele, viele, viele verwandtschaftliche Besuche in der Region gemacht. Da war man natürlich dann auch irgendwie miteinander verwandt und verschwippschwägert. Und das stellt sie dann auch in einem literarischen Element dann irgendwie dar, dass diese zahlreichen Besuche für sie auch wirklich eine teilweise Last darstellt. Ich sag mal, das kennen wir heute teilweise auch so ein bisschen. Ja. Manche Besuche bei Verwandten macht man ein bisschen lieber und bei manchen ist man nicht ganz so gerne. Und das war damals bei der Annette von Droste-Hülshoff Hülshoff auch. Und von einem immer sehr beliebten Besuch ihrerseits spricht sie dann, wenn sie die Verwandten in Erpanburg, also das ist hier gerade 3 Kilometer fast Sichtweise von Wewelsburg, wo die Familie von uns zu Brenken hat. Und da hat sie immer sehr, sehr gute Erinnerungen. Und dementsprechend ist sie sehr, sehr rumgekommen, auch hier vorbeigekommen und hat dann zu dieser Zeit dann auch die Wewelsburg natürlich auch gesehen, live, wirklich beim Vorbeifahren in der Kutsche. Und ja, zu diesem Zeitpunkt wird sie vielleicht dann eben auch schon etwas desolat ausgesehen haben, weil 1815 war der Nordturm durch einen Blitz getroffen und der brannte aus. Und der Romantik, du hattest es gerade schon gesagt, da kommen natürlich dann eben solche Sagengeschichten eben auch auf. Und da hat sie sich natürlich eben auch inspirieren lassen. Also der Stoff selber, der von dem Kurt von Spiegel, stammt jetzt wahrscheinlich noch nicht mal direkt von ihr, sondern von ihrem literarischen Ziehsohn, dem Levin Schücking, der das Material bei einem, das war ein Professor für Geschichte am Theodorianum in Paderborn. Und so um 1820 hat dieser Georg Josef Busse eben die Geschichte des Bistums Paderborn veröffentlicht. Und da ist dann eben eine Erzählung, die so einen wahren Kern in Ansätzen dieser Geschichte des Kurt von Spiegels dann beinhaltet.
Bevor wir zum wahren Kern dieser Geschichte kommen, lass uns doch noch mal so ein bisschen eintauchen in diese doch düstere Ballade Kurt von Spiegel aus dem Jahr 1834. Reinhard, erzähl uns die doch mal so ein bisschen nach.
Grob vom Setting ist es so, dass eben besagter Kurt von Spiegel im Gefolge des Bischofs von Paderborn wohl in Wewelsburg, ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, oder Schloss Neuhaus, ist man auf die Jagd gegangen und war dann während der Jagd besagter Kurt von Spiegel nicht erfolgreich. Er ist also letzten Endes dann ohne Jagdbeute zurückgekommen und das muss ihn dann sehr gewurmt haben. Und beim Hereinreiten über die Brücke dann ins Schloss sieht dann der Kurt von Spiegel auf dem Dach eben einen Handwerker. Und Annette von Droste-Hülshoff schildert dann diesen vollzogenen Mordfall, muss man es einfach mal bezeichnen, dann eben mit ihren Worten. Der Spiegel spornt sein rauchendes Tier. Verfluchte Kanaille, du hast mich bestohlen. Da sieht er hoch an des Turmes Zier den armen Tüncher auf schwankenden Bohlen. Ha, murrt er, heute nicht Beute noch Schuss. Nie kann ich wieder mit solchem Verdruss. Ich möchte mir drüben den Spatz wohl holen. Der Tüncher sieht, wie er blinzelt empor und will nach dem ärmlichen Hütlein greifen. Da sieht er drunten visieren das Rohr. Da hört er den Knall und die Kugel noch pfeifen. Getroffen, getroffen, er schaukelt, er dreht. Mit Ziegel und Bohle und Handwerksgerät kollert er nieder zum rasigen Streifen. Also diese frevelhafte Tat wird natürlich von den Begleitern auch beobachtet und man ist erzürnt, will den Spiegel greifen, aber er kann flüchten mit seinem Pferd und er reitet davon und ward nie wieder gesehen. Aber nach einigen Jahren, ein neuer Bischof ist in Paderborn auf den Bischofsstuhl gekommen und der Kurt von Spiegel zeigt sich dann doch wieder. Er wird erkannt und der Bischof erkennt ihn, lässt ihn festsetzen und letzten Endes dann auch hinrichten wegen dieser frevelhaften Tat, obwohl eben wohl einige verwandtschaftliche Beziehungen sogar herrschen. Und die Grundaussage dann ist es natürlich, dass die Gerechtigkeit siegt und vor den Familienbanden natürlich keine Bedeutung.
Mhm. Ja, also ein Mord hier an der Wewelsburg. Sie scheint sich, also Annette von Droste-Hülshoff, scheint sich so ein bisschen inspirieren lassen zu haben an einer wahren Geschichte, die sich hier begeben hat, denn es gab keinen Kurt von Spiegel, aber einen
Werner von Spiegel. Das ist derjenige, der zumindest in den Dokumenten auftaucht. Es gibt nämlich eben dreimalige Zahlungen an einen Scharfrichter anlässlich einer Hinrichtung eines Werner von Spiegels. Und das ist in den Jahren 1681, 82 nachzulesen. Und das ist in der Zeit tatsächlich, als dann eben ein Ferdinand von Fürstenberg Paderborner Bischof ist. Und interessanterweise ist das auch der Enkel von dem Kaspar von Fürstenberg. Also die Geschicke der Familie hat er so gut gelenkt, dass also wirklich auch Enkelschaft dann eben auf diese bedeutungsvollen Posten kam.
Trotz der Biersuppe. Scheint immer noch so ein bisschen...
Also er war wohl sehr durchsetzungsstark, auch was das so anging. Und ich denke mal, genau in diesen lockeren Atmosphären wurde dann wahrscheinlich eben auch das Geschäftliche immer sehr, sehr gut begangen.
Meinst du, deswegen hat er so viel Alkohol fließen lassen?
Ja, ich denke mal, da hat man dann vielleicht auch politische Gegner dann auch ein bisschen anders überzeugen können. Und ich glaube, das wird dann auch eben über die mehr als 100 Jahre dann später auch noch der Fall gewesen sein, dass der Enkel, auch wenn er dann wirklich ein sehr bedeutender Bischof von Paderborn gewesen ist, nicht großartig anders gewesen sein. Aber es wird dann da eben deutlich, dass der Mord eben eigentlich unter einem Vorgängerbischof dann stattgefunden haben soll, nämlich dem Dietrich Adolf von der Recke. Und das passt auch, weil das ist nämlich in der Phase, als die Wewelsburg selbst auch durch die Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg unter Dietrich Adolf von der Recke auch wieder hergerichtet worden ist. Und da passt natürlich sehr gut ein Handwerker, der auf dem Dach dann steht. Aber nach eben diesen Vorlage, die Annette von Droste-Hülshoff von dem Levin Schücking, besser gesagt vom Georg Josef Besse dann erhalten hat, da wird nämlich immer Neuhaus als der Tatort angegeben und Wewelsburg dann eben als der Hinrichtungsort. Also so gibt es dann eben natürlich auch im Schloss Neuhaus, dass da an den Kurt von Spiegel und seine frevelhafte Tat erinnert wird, aber eben auch hier in Wewelsburg. Hier in Wewelsburg jetzt noch mit dem besonderen Hinweis, es soll an dem Portal zur ehemaligen Schlosskapelle, wo dann vermeintlich die Hinrichtung stattgefunden hat, noch Einschusslöcher zu finden sein. Ich sage das jetzt mal sehr im Konjunktiv, die auf diese Hinrichtung dann hinweisen sollen.
Das heißt, du hast nachgesehen, aber nichts gefunden.
Also es gibt so einige Einkerbungen, aber ob das jetzt tatsächlich Einschusslöcher von einer Muskete oder sowas ist, das wage ich dann jetzt mal ein bisschen der Fantasie des Betrachters zu überlassen.
Du hast dir das Ganze mal genauer angeschaut, aber das Ganze hat auch noch jemand anderes unter die Lupe genommen, und zwar der Regierungsrat Schwarz. Was hat es mit diesem Herrn auf sich?
Ja, das ist auch eben in der Phase, als die Wewelsburg dann nicht mehr in bischöflichem Besitz war, sondern dann schon an Preußen gegangen ist. Und zwar direkt 1802 sind tatsächlich hier noch Angestellte sozusagen, die hier wohnen, also ein Gerichtsbeamter. Und der hat eben den Regierungsrat Schwarz zu Gast, der hier den Auftrag hat, die Wewelsburg zu untersuchen, ob man hier die Einrichtung eines Strafgefangenen oder Gefangenenanstalt machen könnte, ob sich die Wewelsburg dafür eignen würde. Und dann kommt er hier hin. Und als allererstes wird ihm dann eben von den Bewohnern dann hier in Wewelsburg auch wieder das Portal gezeigt, wo eben vermeintlich dann die Einschusslöcher dieses Kurt von Spiegels dann zu finden sind. Ja, und er schreibt dann in seinem Nachbericht, was er dann so einige Jahre später verfasst hat, dass es also wirklich ein schauriger Abend war, also ein stürmischer Oktoberabend, und der Wind klapperte an den verwitterten Fensterläden des unbewohnten Flügels und Dohlen krächzten dazwischen und die vom Winde gepeitschten Wolken, und das geht dann so weiter. Auf jeden Fall setzt man sich nach einem schönen Abendessen dann in wahrscheinlich einer abgedunkelten und am Kamin und erzählt sich Gespenster und Gruselgeschichten, und er schreibt das dann eine grässlicher als die vorherige. Und nach und nach wird es dann also wirklich später, und die Hausherrin fängt schon an zu gähnen, und dem Regierungsrat Schwarz, der ist auch schon so ein bisschen müde, aber man ist natürlich noch ein bisschen aufgekratzt durch die Gruselgeschichten und geht durch die dunklen Gänge, und dem Regierungsrat wird dann auch eine Schlafkammer, also ein großer Turmzimmer eigentlich, gezeigt, wo ein riesiges Bett drin stand, und es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte der Brüder Grimm von einem, der auszog, das fürchten zu lehren. Ja, und so schildert er das dann eben auch, bevor er dann schlafen geht und ja so ein bisschen, ja wohl auch noch ein bisschen in gruseliger Stimmung ist, ob er denn wohl auch ganz zur Ruhe kommen kann. Auf jeden Fall hat er dann wohl mal gehört, dass man dann dreimal laut seinen Namen ausrufen muss und dann würde man wahrscheinlich dann eben auch nichts mehr an gruseligen Sachen hören. Und so macht er das auch, ruft seinen Namen, ich weiß jetzt nicht, ob mit Vornamen oder nur Schwarz, Schwarz, Schwarz. Auf jeden Fall kommt er dann wohl zur Ruhe, denkt sich wohl noch ein, zwei Geschichten aus und überlegt sich, die noch irgendwann zu veröffentlichen. Schläft sehr, sehr gut wohl auch und erzählt dann seinem Gastgeber am nächsten Tag dann davon. Und er hält von ihm dann noch wiederum die Geschichte, dass es hier wohl tatsächlich wohl auch mal den Sohn eines englischen Lords gegeben haben soll, der in Bad Pyrmont zu Kur war, dem die Wewelsburg wohl auch so gut gefallen hat, dass sein Sohn sie zeichnen sollte, damit man die in England nachbauen kann. Naja, was wir nicht wissen ist, also eigentlich haben wir es nicht rausfinden können, also ob er noch wirklich eine finstere, gruselige Geschichte sich da in diesem komischen Bett hat einfallen lassen und ob die nochmal veröffentlicht worden ist. Und wir haben auch keinen Hinweis, dass die Wewelsburg irgendwo in England nochmal nachgebaut ist.
Also ich glaube auch, wenn es einen Zwilling von der Wewelsburg geben würde, dann würde man das ja wahrscheinlich wissen, oder?
Ich glaube, das hätten wir schon rausgefunden. Es gibt hier und da mal so ein paar verfallene, ähnliche, ja, wo man so ein bisschen ahnen könnte, dass es auch ein dreieckiger Grundriss ist. Aber so in der geschlossenen, erhaltenen Bauform ist das hier schon einzigartig. Und das ist ja nun eben auch unser Markenzeichen, die einzige Dreiecksburg Deutschlands.
Ja. Die Wewelsburg ist aber nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel gewesen für intellektuelle Adlige, sondern auch für Kinder und Jugendliche. Und ein paar interessante Infos über die Jugendherberge Wewelsburg hat Jörg Piron jetzt für uns nochmal zusammengefasst.
Die Jugendherberge in der Wewelsburg. Als erste Jugendherberge Deutschlands gilt die in der Burg Altena. Sie wurde durch den Lehrer Richard Schirmann gegründet und 1914 eröffnet. Im Zuge der Jugendbewegung entstanden bis zur Mitte der 1920er Jahre sehr schnell über 1000 Jugendherbergen in Deutschland. Sie sollten jungen Menschen besonders bei Wanderungen als Unterkünfte dienen. Am 31. Mai 1925 konnte die Jugendherberge im neu ausgebauten Ostflügel der Wewelsburg zusammen mit dem Kreisheimatmuseum der Öffentlichkeit übergeben werden. Als die SS 1934 die Burg übernahm, wurde die Jugendherberge geschlossen. Nach der Zerstörung zum Ende des Zweiten Weltkriegs und dem anschließenden Wiederaufbau des Gebäudes konnte die Herberge 1950 wieder den Betrieb aufnehmen und zog schließlich 1964 in den Westflügel der Wewelsburg um. Seit der Mitte der 1970er Jahre werden zudem die drei wiederaufgebauten oberen Geschosse des Nordturms genutzt.
Tagsüber wurde hier schon immer gerne die Umgebung erkundet, gewandert, gefischt, haben wir gehört, geritten. Aber nachts erleben die Schülerinnen und Schüler immer wieder Furchteinflößendes hinter den Burgmauern. Reinhard, einige Storys wurden dir berichtet. Vielleicht kannst du uns ja mal so ein paar Schauergeschichten erzählen.
Ja, das ging dann auch schon in früheren Jahren los, aber ich denke mal so, jeder kennt das, der schon mal irgendwann in seiner Schulzeit oder so auch in einer Jugendherberge mal mit einer Jugendgruppe mit den Klassenkameradinnen und Kameraden übernachtet hat. Man erzählt sich natürlich da auch immer Gruselgeschichten. Ja, und eigentlich schon in den 50er Jahren, also die Wewelsburg wurde dann wieder als Jugendherberge genutzt und ein kommissarischer Leiter, das muss ein ganz junger Bursche gewesen sein, der dann hier so die Schlüsselgewalt auch hatte, hat sich da aber so wirklich auch dann teilweise einen richtigen Schabernack erlaubt. Einerseits hatte er wohl noch so drei Helfer, ganz junge Burschen, auch wohl aus dem Ort, Jugendliche aus dem Ort. Und Ziel war es dann wohl auch die Gäste, vielleicht auch die weiblichen Gäste, ein bisschen zu beeindrucken. Und da spielt schon wieder Kurt von Spiegel so eine Rolle. Denn man zieht dann irgendwie in Dunkelheit nachts in den Keller herunter und deklamiert dann eben die Ballade des Kurt von Spiegels mit einigen drastischen Elementen. Elementen, dass dann eben so ein Geist von der Decke schwebt, die auch noch elektrifiziert gewesen sein soll. Und da ist natürlich das Gequieke und das Geschrei mit dem Schabernack, der dann da getrieben wird, dann auch sehr groß. Und was ich aber dabei so spannend finde, das macht man natürlich eben nach einer ja sehr wechselvollen Geschichte der Wewelsburg natürlich im Dritten Reich. Das ist ihm auch bewusst und er schreibt das dann so in seiner Nacherinnerung noch, also so stehe ich denn hier als kleiner Mensch und treibe meine Späße, aber verhöhne den Ort höchster Weihen und provoziere dabei befreiendes Lachen. Und das ist, glaube ich, so ein schönes Kennzeichen, dass dann wieder Lachen und Freude in die Mauern wieder einzieht. Und das ist so eine ganz, ganz tolle Idee, die dann auch wiederum nach dem Krieg auch wieder hier eintritt. Die Herbergsgruppen, die dann hier ankommen, das ist bis heute noch so. Und wir haben ja in der Pädagogik dann auch recht oft auch Gruppen aus der Jugendherberge, die bei uns Programme haben. Und ob das jetzt die ganz Kleinen sind, die mittlerweile auch schon im Kindergartenalter oder in der Grundschule dann hier sind und einem dann berichten, wie gruselig der Wind dann nachts um die Fenster gepfiffen ist, das ist auch tatsächlich noch so. Und wenn ich mal im Dunkeln bei einem unserer Programme auch mal durch die Räume so schleiche, das kann schon wirklich alleine, wenn man da drin ist, dann ein bisschen gruselig werden, weil wenn noch ein Gewitter vorbeizieht, da habe ich hier schon die gruseligsten Geschichten gehört. Und ja, letzten Endes machen die Kinder und Jugendlichen heutzutage, ich glaube, genau die gleichen Späße. Also ich habe jetzt neulich erst noch gehört, dass der gute alte Trick mit der Zahnpasta unter der Klinke auch noch benutzt wird, dass man sich natürlich auch noch gegenseitig in den Zimmern besucht, wenn die Aufsichtspersonen das nicht so mitkriegen. Es soll wohl auch möglich sein, dass man heimlich aus einem bestimmten Fenster auch aussteigen kann, ohne dabei entdeckt zu werden. Also das ist noch so genau das Gleiche wie damals, als wir das erlebt haben.
Ja, ich meine, ein Teil ist ja die Jugendherberge hier, aber wir haben ja auch das Kreismuseum. Ein bisschen erinnert mich das so an diesen Film Nachts im Museum.
Tatsächlich haben wir auch ein Programm, wo dann eben nachdem die allgemeinen Gäste dann raus sind, dunkeln wir das Museum komplett ab und gehen dann mit einer Taschenlampe oder die Gäste haben eine Taschenlampe dabei und wir stellen dann eben auch noch Taschenlampen zur Verfügung. Und dann besuchen wir eben auch Orte, die vielleicht nicht so im klassischen Rundgang so drin sind und leuchten dann auch Objekte aus, die man vielleicht sich so im Hellen gar nicht so angucken würde. Und das ist dann schon spannend und manchmal auch einfach mal alle Taschenlampen aus. Und dann wird es also wirklich dunkel. Dann ist das also schon also ein Element, der auch ja manchmal so ein bisschen Schauer auch erzeugt. Und auch das, dieser kommissarische Leiter, ist dann auch, er hatte auch den Schlüssel nicht nur für die Jugendherberge, sondern auch damals für das Museum, ist dann durchaus wohl auch mit Jugendlichen einfach mal ins Museum reingegangen. Ich nenne hier extra deswegen auch keine Namen, weil man da sich einfach die Exponate, die dann auch wieder hier im Museum zu sehen waren, die hat man sich dann mal ausgeborgt und ist dann zum Beispiel auch mal mit einer Hellebarde und hat dann den Nachtwächter gespielt und tatsächlich sind dabei wohl auch Fotos gemacht worden und das sieht schon sehr, sehr lustig aus, aber ja, vielleicht nicht ganz so wie in den Produktionen wie Nachts im Museum, wie wir das so kennen, aber so ähnlich kann man sich das schon fast ein bisschen vorstellen.
Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass man dann je länger man sich in so einem dunklen Museum aufhält, desto wahrscheinlicher wird es, dass sich die Augen bewegen von irgendwelchen Gemälden oder sich doch vielleicht irgendwelche ausgestopfte Tiere auf einmal anfangen zu bewegen. Ich glaube, diese Dunkelheit und gerade natürlich auch diese Burgatmosphäre, die machen dann schon einiges mit allem.
Absolut, also das ist auch im Hellen noch der Fall, dass man dann so bei manchen Bildern hat mich da jemand gerade beobachtet. Also es ist schon ein spannender Platz hier, um sich hier ein bisschen umzuschauen, ja.
Ja, also von außen, wenn man die Wewelsburg sich so anschaut, dann sieht sie ja wirklich eigentlich total hübsch und romantisch aus, ne? Aber wenn dann die Lichter ausgehen und innerhalb der Burgmauern sieht's dann, kann es auch mal anders ablaufen.
Ja, also wir haben ja dann auch manchmal die Kolleginnen und Kollegen, die den letzten Gang nochmal da durchmachen, um zu schauen, dass alle Türen auch zu sind. Also so manchmal beneide ich die nicht darum. Das ist dann schon auch ein bisschen, wenn dann die Treppen knarzen. Also das ist so, da geht die Fantasie schon sehr schnell mit los.
Ja, ja. Was ist dein Lieblingsgeheimnis der Burg?
Also ich weiß nicht genau, und das ist doch tatsächlich ein Raum, wo ich selber noch nicht war. Das ist das Norbertsloch.
Wo es das Norbertsloch?
Ja, es soll da eben auch noch die Sage gehen, dass dort jemand mit dem Namen Norbert über längere Zeit eingesperrt sein soll. Aber das müsste ich an einer anderen Stelle, also selbst erst noch mal aufsuchen, bevor ich darüber erzählen kann.
Wow, okay, das klingt so spannend. Damit hast du ja jetzt wirklich einen Monster-Teaser hingelegt. Ich hoffe, dass wir diese Geschichte noch mal genauer erfahren. Ansonsten ist das natürlich eine absolute Einladung für Besucherinnen und Besucher, hier mal zu schauen, wo dieses Norbertsloch wohl sein könnte und was es damit auf sich hat. Ja, Reinhard, vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute echt ein paar Geschichten gehört, die wahrscheinlich nicht nur mich, sondern auch unsere Hörerinnen und Hörer so ein bisschen zum Gruseln gebracht haben oder zumindest zum Schmunzeln. Doch auf der Wewelsburg gab es 12 Jahre, in der der wahre Schrecken tatsächlich Einzug hielt. Wie die Schutzstaffel unter der Führung von Heinrich Himmler hierher kamen, aber auch von der Entstehungsgeschichte des Kreismuseums, erzählen wir euch in der dritten Episode. Und dir danke ich, dass du heute hier zu Gast gewesen bist, Reinhard.
Ja, ich danke dir. Dankeschön.
Bewertet uns gerne bei Spotify und allen Plattformen und empfehlt uns natürlich auch gerne weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Wewelsburg ist eine Produktion der Podcastfabrik im Auftrag des Kreismuseums Wewelsburg. Host Selina Herr. Gast Reinhard Fromme. Redaktion Joris Alexander Krug. Einspieler mit wissenschaftlichen Erklärungen Jörg Piron. Sprecher Matthias Milberg. Sound- und Postproduktion Podcastfabrik Studios Bielefeld. Alle Episoden auf podcastfabrik.de und überall, wo es Podcasts gibt.